Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz. Herzlich willkommen. Affenpockenviren können vom Tier auf den Menschen, aber auch umgekehrt übertragen werden. Wir gehen der Frage nach, ob so durch den aktuellen Ausbruch in Europa auch heimische Nager wie die Rötelmaus langfristig zum neuen Reservoir für die Viren werden könnten. Außerdem berichten wir über eine Studie, die zeigt, dass Frauen auf wissenschaftlichen Veröffentlichungen seltener genannt werden als Männer. Aber zuerst geht es um das Thema Long-Covid bei Kindern. Welche Schutzmaßnahmen sollten wir in den kommenden Monaten gegen Corona ergreifen? Die Diskussion darum ist in vollem Gange. Ein Puzzlestein dabei ist die Frage nach den gesundheitlichen Langzeitfolgen durch die Infektion. Post- oder auch Long-Covid genannt. Eine genaue Abgrenzung wird zwischen den Begriffen oft nicht vorgenommen. Jetzt hat ein Forschungsteam aus Dänemark im Fachmagazin The Lancet Child and Adolescent Health eine der bislang größten Studien zu Long-Covid bei Kindern vorgelegt. Dafür wurden Fragebögen zu Long-Covid-Symptomen an die Eltern von mehr als 40.000 Kindern zwischen 0 und 14 Jahren versendet. Ein Teil der Kinder hatte eine durch PCR bestätigte SARS-CoV-2-Infektion, der andere nicht. Wie diese Studie das Gesamtbild ergänzt und was das für die Diskussion um Schutzmaßnahmen bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Mediziner Dr. Daniel Wilser gesprochen, Mitbegründer der ersten deutschen Long-Covid-Ambulanz für Kinder am Uniklinikum in Jena. Ich habe ihn zuerst gefragt, was die wichtigsten Ergebnisse dieser großen Studie aus Dänemark sind.
Also das, was er am meisten interessiert hat, ist, treten in der Case Group, also in den Infizierten, häufiger Long-Covid-Symptome auf als in der Kontrollgruppe. Und über alle Jahrgänge hinweg hat sich das so gezeigt. Wobei jetzt der Unterschied bei den 12- bis 14-Jährigen waren es 4,7%, bei den 4- bis 11-Jährigen 4,1% und bei den 0- bis 3-Jährigen waren es 12,8%. Das heißt, so viel mehr waren in der Case Group mit Symptomen belastet als in der Kontrollgruppe.
Von welchen Symptomen sprechen wir da und wie lange haben die angehalten?
Die Autoren haben etwa 30 verschiedene Symptome benutzt, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Konzentrationsstörungen, Fatigue. Das ist ein sehr, sehr buntes Bild, was diffus ist und eben auch viele andere Gründe haben kann. Und haben sich angeschaut, welche Symptome davon hielten länger als 8 Wochen an.
Was wäre dann sozusagen das Fazit, das Sie aus dieser dänischen Studie ziehen?
Also das Fazit ist, es gibt Long-Covid auch bei Kindern. Sie haben auch festgestellt, dass mit dem Verlauf der Zeit diese Symptome nachlassen und dass es eben nicht wahnsinnig häufig ist, sondern dass es nur einen Teil der Kinder betrifft.
Wie ordnen sich denn diese Ergebnisse aus Dänemark in das bestehende wissenschaftliche Gesamtbild zu Long-Covid bei Kindern ein?
Das passt eigentlich ganz gut. Die Gruppen, die mit wirklich großen Kontrollkollektiven gearbeitet haben und viele Patienten bzw. Infizierte untersucht haben, haben alle ein ähnliches Bild ergeben. Das heißt, es gibt Long-Covid bei Kindern. Die Studien schwanken da bei der Angabe der Häufigkeit zwischen 0,8 und 13,3%. Und das liegt also genau in der Mitte dieses Bereiches, ordnet sich auch die Studie ein.
Insgesamt wird ja die Datenlage zu Long-Covid bei Kindern sehr unterschiedlich interpretiert. Manche sehen Long-Covid bei Kindern gar nicht als Problem an. Für andere ist es ein wichtiges Argument für Infektionsschutz bei Kindern. Woran liegt das, diese Spannbreite in der Interpretation der Daten?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, wenn man sich wirklich die publizierten Daten anschaut, dann kann es zumindest keinen Zweifel geben, dass es das bei Kindern gibt. Das, worüber man diskutieren kann, ist, wie viel Einfluss hat das auf die Kindergesundheit? Und vor allen Dingen muss man das vor dem Hintergrund sehen, welchen Einfluss auf die Kindergesundheit haben irgendwelche Maßnahmenpakete, die man unter Umständen unternehmen müsste, um das zu verhindern. Und da ist das große Problem und da wird viel mit Schwarz-Weiß argumentiert, obwohl eigentlich die Wahrheit irgendeine Graustufe ist. Und es ist leider ein grundsätzliches Problem, diese extrem diffuse Symptomatik. Es sind insgesamt über 200 Symptome beschrieben, die damit irgendwie im Zusammenhang stehen. Und jedes dieser Symptome lässt sich auch irgendeiner anderen Erkrankung zuordnen. Und das sauber zu sortieren und vor allen Dingen eben über eine große Menschenmenge herauszukriegen, das geht ja nur per Fragebogen. Und die können Sie wiederum nicht so genau gestalten, wie man jetzt zum Beispiel eine Anamnese, ein ärztliches Gespräch gestalten könnte. Und dadurch kommen diese hohen Varianzen zustande, diese Unsicherheiten.
Sie haben gerade mit anderen zusammen den Forschungsverbund Long-Covid ins Leben gerufen, um die Datenlage zu Long-Covid bei Kindern in Deutschland auszubauen. Das wird aber noch dauern, bis da Daten vorliegen. Wenn Sie jetzt die aktuell vorhandenen Informationen zusammennehmen, mit den Wissenslücken, über die wir jetzt gesprochen haben, im Hinterkopf, Als wie groß bewerten Sie das Problem Long-Covid bei Kindern?
Ja, also das Range der Studien hatte ich ja schon mal gesagt. Ich glaube eher, dass wir uns da an der unteren Grenze bewegen. Ich würde eher mit 1% und weniger rechnen. Das Problem ist die Vielzahl der infizierten Kinder. Das heißt, wir haben ja zig Millionen Infektionen und deswegen ist das für mich durchaus ein relevantes Problem. Was man auch noch sagen muss, ist, dass sich die bisherigen Studien alle auf Daten stützen, die während der Alpha- und Delta-Zeit erhoben wurden. Das heißt, zu Omikron gibt es jetzt noch nicht so viel Informationen. Es gibt jetzt ganz frisch rausgekommen eine Studie, die das bei Erwachsenen untersucht hat und dort zum Beispiel die Häufigkeit von Long-Covid bei Erwachsenen um die Hälfte reduziert gesehen hat. Das heißt, möglicherweise ist das, was wir bei der akuten Erkrankung sehen, wo Omikron zwar viel infektiöser ist, aber eine kleinere Rolle spielt, setzt sich vielleicht sogar mit ein bisschen Glück sofort bei Long-Covid.
Was lässt sich über die Symptome sagen? Wie schwer sind die und wie lange halten die an in Fällen von Long-Covid bei Kindern?
Die Schwere ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Fälle von wenigen Symptomen, wo es jetzt nur in Anführungszeichen um Kopfschmerzen geht oder eine Riechstörung bis hin zu wirklich schwerst beeinträchtigten Kindern, die die Schule nicht mehr besuchen können, die nahezu nicht mehr an ihrem Leben teilnehmen. Und die gute Botschaft ist für alle Betroffenen, dass es gerade in den ersten Wochen eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass die Symptome wieder nachlassen, sich bessern. Und deswegen wollen wir zum Beispiel in unserer Ambulanz die Kinder auch erst sehen, wenn die Symptome seit 3 Monaten bestehen, weil wir eben wissen, dass in dieser Zeit eine sehr, sehr hohe Chance für eine spontane Besserung besteht oder auch Heilung.
Welches Fazit würden Sie aufgrund dieser aktuellen Datenlage ziehen? Gerade laufen ja die Diskussionen, wie wir mit Corona und den anstehenden Wellen umgehen, gerade auch im Hinblick auf Kinder. Darauf hat auch der Expertinnenrat der Bundesregierung in der letzten Stellungnahme verwiesen. Wie und in welchem Umfang sollten die Kinder geschützt werden, auch vor Long-Covid?
Ich denke, Long-Covid ist ein Teil dieser Betrachtung, aber wahrscheinlich nicht der wesentliche Teil. Ich halte es für überhaupt nicht zielführend, wenn Schulen geschlossen werden, wenn Kindergärten geschlossen werden. Die Isolation, das Fernhalten von Bildung, das hat massive Probleme bereitet in den vorherigen Wellen. Das darf nicht nochmal wiederholt werden. Wir haben Bewegungsstörungen, wir haben eine Zunahme der Adipositas. Und das alles wiegt wahrscheinlich gesamtgesundheitlich gesehen schwerer, als es Long-Covid tut. Und deswegen ist das überhaupt keine Option für mich. Und ich denke, die Politik muss aktiv werden, muss über andere Dinge wie zum Beispiel bauliche Maßnahmen, dass Lüftung eingebaut werden, dass vernünftige Hygienekonzepte bestehen. Das finde ich wichtiger als eine Isolation der Kinder. Das darf nicht passieren.
Stichwort Impfung. Könnte das noch einen Effekt haben? Die sind ja gerade für Kleinkinder auch in den USA zugelassen worden.
Na, die STIKO hat ja zumindest für die Altersgruppe, die in die Schule geht, auch die Impfung jetzt empfohlen. Den kann ich mich voll und ganz anschließen. Ich finde, dass die Empfehlungen aktuell so Sinn machen. Und für die kleineren Kinder wird man wahrscheinlich bei uns noch ein bisschen gucken müssen, für die, die unter 4 Jahre alt sind.
Ist der detaillierte Blick, der jetzt auf Long-Covid geworfen wird und auch die Diskussion darum, ist das vielleicht ein Türöffner, um auch bei anderen Infektionskrankheiten auf Langzeitfolgen zu schauen, bei denen das bislang nicht systematisch gemacht wurde?
Ja, unbedingt. Also wir wissen ja, dass es auch andere Virusinfektionen gibt, die nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen einen ganz erheblichen Einfluss auf die Gesundheit haben und vor allen Dingen auch postviralen Syndromen, Folgeerkrankungen, die bisher nicht ausreichend gewürdigt wurden. Na, ME/CFS ist da so ein Stichwort. Und wir müssen unbedingt versuchen, die Erkenntnisse aus der Pandemie zu benutzen, um dort auch weiterzukommen.
Welche Rolle spielt Long-Covid bei Kindern? Information und Einschätzung dazu von Daniel Filser, Mediziner am Uniklinikum in Jena. Mehr als 2100 Menschen haben sich mittlerweile im aktuellen Ausbruch mit Affenpockenviren infiziert, mehr als 80% davon in Europa. Das Virus überträgt sich dabei von Mensch zu Mensch. Eigentlich kursiert der Erreger unter afrikanischen Nagetieren, der Mensch ist ein Fehlwirt, eher eine Sackgasse für das Virus. Dass jetzt so viele Affenpockeninfektionen in Europa unter Menschen stattfinden, weckt die Sorge, dass diese auch wieder Tiere anstecken. So könnte sich der Erreger auch außerhalb Afrikas dauerhaft in der Natur etablieren. Volkert Wildermuth ist der Sache nachgegangen.
Das Affenpockenvirus zirkuliert in Nagetieren in West- und Zentralafrika. In welchen Arten genau, ist bislang unbekannt.
Es gibt nur bisher in wenigen Tieren den direkten Nachweis in Afrika. Das ist besonders das Rotschenkelhörnchen, das ist ein afrikanisches Streifenhörnchen. Oder in der Riesenhamsterratte. Aber welches Tier jetzt ganz genau das Reservoir ist, ist tatsächlich noch offen.
Der Virologe Martin Beer forscht am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems auch am Affenpockenvirus. In Afrika kursiert der Erreger in den Nagetieren. Gelegentlich steckt sich ein Affe oder ein Mensch an, etwa beim Verzehr von Buschmiet oder über Kratzer und Bisse. Die Infizierten können das Virus dann an andere Menschen weiterreichen. Weil das aber nur selten geschieht, bleiben die meisten Ausbrüche lokal begrenzt. Der aktuelle Ausbruch zeigt nun ein neues Bild der Krankheit. Weil mehr Virus im Umlauf ist, erhöht sich auch die Chance, dass sich Haustiere anstecken, etwa wenn sie über eine kleine Verletzung eines infizierten Menschen lecken. Und über die Haustiere könnte das Virus auch wildlebende Nager erreichen. Theoretisch könnte es sich so auch außerhalb Afrikas dauerhaft festsetzen. Nager gibt es schließlich überall. Konkret kam es 2003 in den USA zu einem Ausbruch, als ein Zoohändler Nager aus Ghana importierte.
Die hatten wiederum Kontakt zu Präriehunden, die als Haustiere gehalten wurden. Und Präriehunde, das weiß man aufgrund dieses Ausbruchs, sind sehr, sehr empfänglich. Und die infizierten Präriehunde haben dann wieder Menschen angesteckt.
Mit rigiden Schutzmaßnahmen konnte der Ausbruch eingedämmt werden, bevor er freilebende Präriehunde erreichte. Orthopockenviren infizieren Zellen nicht nur über spezifische Rezeptoren, sie können auch generell an die Membran binden und sich so Zugang verschaffen. Das bietet ihnen grundsätzlich die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Arten zu vermehren. In der Praxis gelang es anderen Forschenden allerdings nicht, im Labor etwa Meerschweinchen zu infizieren. Und bei neugeborenen Kaninchen war der Aufwand erheblich, so Martin Beer.
Also ich brauche dann auch sehr viel Virus, dass es das Virus schafft, die Speziesbarriere zu überwinden und Zellen zu infizieren. Und dann müsste so eine Virusreplikation auch wieder zu sehr viel Viren führen, um das nächste Tier zu infizieren. Also da sind sehr viele Schritte notwendig.
Deshalb sei das Risiko nicht sehr hoch, dass sich die Affenpocken etwa in deutschen Rötelmäusen verbreiten könnten. Die sind zwar sehr empfänglich für einen verwandten Erreger, das Kuhpockenvirus, aber genau das könnte die Nager hierzulande schützen, sollten sie mit Affenpocken in Kontakt kommen.
Weil die Tiere sind dann zum Teil schon immun, die wären auch schon immun dann gegen die Affenpocken. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass ein Virus die gleiche Nische besetzt. Also die Affenpocken müssten sich vermutlich dann eine andere Reservoirnische suchen. Und das ist für so ein Virus gar nicht so einfach, so etwas zu finden. Ich würde das eher als ein unwahrscheinliches Szenario einstufen.
Bei den Präriehunden in den USA ist das eventuell anders. Denn dort gibt es keine Kuhpocken, die eine Kreuzimmunität vermitteln könnten. Auch wenn Martin Beer das Risiko für gering hält, werden am Friedrich-Löffler-Institut Infektionsversuche an Rötelmäusen und anderen heimischen Arten vorbereitet, und zwar mit Virusproben des ersten deutschen Patienten. Es wird aber dauern, bis klar ist, welche Arten der aktuell umlaufende Stamm der Affenpocken tatsächlich infizieren kann. Vorerst rät Martin Beer deshalb allen Patienten zur Vorsicht, nicht nur im Umgang mit anderen Menschen.
Also wer infiziert ist, sollte für die Zeit, bis er wieder gesund ist, eben keinen direkten Kontakt zu Haustieren haben, weil wir nicht wissen, inwieweit die Infektion dann auch mal ein Nagetier, das man als Haustier hat, oder auch eine Katze, einen Hund infizieren kann.
Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. James Watson und Francis Crick sind berühmt dafür, die Struktur der menschlichen DNA entschlüsselt zu haben. 1962 bekamen sie dafür den Nobelpreis. Außen vor blieb dabei eine Frau, die durch Röntgenkristallographie einen entscheidenden Hinweis auf die Doppelhelixstruktur geliefert hatte, Rosalind Franklin. Ein berühmter Fall, in dem die wissenschaftliche Leistung einer Frau nicht oder nur unzureichend anerkannt wurde. Vieles hat sich seitdem geändert, aber allen Gleichstellungsmaßnahmen zum Trotz machen Frauen nach wie vor seltener Karriere in der Wissenschaft als Männer. Und sie werden seltener als Autorinnen in Studien genannt, wie eine aktuelle Publikation im Fachmagazin Nature zeigt. Annike Meyer mit den Details.
Es ist kein Geheimnis, dass Frauen gemessen an wissenschaftlichen Publikationen weniger erfolgreich sind als ihre männlichen Kollegen. Aber so schwarz auf weiß gab es die Zahlen dafür bisher nicht.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau auf einer Veröffentlichung steht, zu der sie als Mitglied eines Forschungsteams beigetragen hat, ist ungefähr 13% geringer als für einen männlichen Kollegen. Wenn man sich auf Publikationen in High-Impact-Journals konzentriert oder Patente anguckt, ist der Unterschied sogar noch größer.
Raviv Mosjanogorov ist Co-Autor einer umfassenden Analyse, die sich auf die Daten von fast 10.000 Arbeitsgruppen an 77 US-amerikanischen Universitäten und Hochschulen stützt. Sie stammen aus den Jahren 2013 bis 2016. Publikationen sind in der Forschung eine harte Währung. Sie sind der wissenschaftliche Verdienst. Je mehr, desto besser. Der sogenannte Gender Publication Gap, also dass Frauen insgesamt weniger wissenschaftliche Artikel veröffentlichen als Männer, ist ein bekanntes internationales Phänomen. Auch bei Publikationen, die an deutschen Forschungseinrichtungen entstehen, sind genau wie in der US-amerikanischen Stichprobe nur ein Drittel der als Autorin gelisteten Personen weiblich.
Die Daten zeigen keine Kausalzusammenhänge auf. Wir können also nicht sagen, die Ursache ist strukturelle Diskriminierung. Aber was unsere Daten jetzt sicher zeigen, ist, bei gleicher Arbeitszeit, im selben Labor und gleichem akademischen Grad gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern.
Das legt den Schluss nahe, Frauen bekommen für die gleiche Arbeit weniger Publikationen, weniger Anerkennung.
The key thing here was seeing who was missing. Who do we never see?
Bisher sei dieser Mangel an Anerkennung oft unter den Tisch gefallen, einfach weil es so schwierig ist, systematisch etwas zu zeigen, das nicht da ist, erklärt Julia Lane. Sie ist Professorin an der New York University und hat die Studie geleitet. Die untersuchten Daten erlaubten zum ersten Mal Aussagen über die fehlenden Datenpunkte zu machen, zu zeigen, wer nicht auf Publikationen auftauche.
And this is the first data set that you see who is missing.
In bisherigen Untersuchungen war der Gender Publication Gap vor allem dadurch erklärt worden, dass Frauen mehr familiäre Verpflichtungen annehmen und dadurch weniger Zeit zum Forschen haben. Dafür sprechen unter anderem Studien, die zeigen, dass gerade während der ersten Corona-Welle, als die Kindergärten und Schulen geschlossen waren, Frauen weniger publizierten, während Männer mehr veröffentlicht hatten.
Die Referees quite rightly pushed us pretty hard on that, because
die Gutachter unserer Studie haben uns an diesem Punkt sehr auf den Prüfstein gestellt, zu Recht. Denn natürlich ist die erste Sache, an die man denkt, Kinderkarriereknick. Aber wir hatten so umfassende administrative Daten zur Verfügung, dass wir eigentlich für alles kontrollieren konnten. Und es war wirklich überraschend, wie robust unsere Ergebnisse waren.
And so what's amazing is how robust and how strong the results remained.
Mit kleineren Abweichungen zwischen Fachbereichen stellen Frauen demnach die Hälfte der wissenschaftlichen Arbeitskräfte, aber nur ein Drittel der Autorenschaften. In einer zusätzlichen Befragung von knapp 2600 Forschenden aus der untersuchten Stichprobe berichteten Frauen deutlich öfter als Männer, dass sie bei einer Publikation zu Unrecht nicht berücksichtigt worden wären. Jede zweite Wissenschaftlerin hatte erlebt, dass ihr Beitrag zu einer Forschungsarbeit nicht beachtet worden war. Trotzdem warnt Julia Lane davor, die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung als systematische Diskriminierung von Männern gegenüber Frauen darzustellen.
Ich denke, das wirkliche Thema hier ist schlechtes Management. Niemand ist hier bewusst der böse Bube. Die Wissenschaft ist in relativ kurzer Zeit ein großes Unternehmen geworden. Und was wir dabei nicht gelernt haben, ist, wie man eigentlich mit Menschen umgeht. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, die Menschen zu sehen, die Teamarbeit und die Organisation von Forschung. Wir könnten Wissenschaft besser machen, wenn wir besser auf die Leute achten, die sie betreiben.
Die Daten zeigen, dass Frauen bei der Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Leistung schlechter gestellt sind. Sie zeigen aber ebenso, dass auch Männer oft ungerecht behandelt werden. Wer unter welchen Umständen wo auf einer Veröffentlichung steht, dafür gibt es keine allgemeingültigen, festgelegten Regeln. Weder in den USA noch in Europa. Das System hier transparenter zu gestalten, könnte ein Weg sein, mehr Gerechtigkeit für alle zu schaffen und gleichzeitig für die Ungleichbehandlung der Geschlechter zu sensibilisieren.
Ein Beitrag von Anneke Meyer. Und damit sind wir bei Piotr Heller und den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Und da blicken wir am Anfang zurück auf den Tod des Patienten, der als erster ein genetisch verändertes Schweineherz transplantiert bekommen hat.
Nun gilt es als wissenschaftlich gesichert, dass sein Tod nicht mit einer Abstoßungsreaktion zusammenhing, Zu dem Schluss kommen Forscher im New England Journal of Medicine. Der 57-jährige Herzpatient hatte Anfang des Jahres in den USA ein genetisch verändertes Schweineherz eingepflanzt bekommen. Der Eingriff war zunächst erfolgreich, galt als Sensation, doch nach 2 Monaten starb der Patient. Bei einer Autopsie habe man keinerlei Anzeichen für eine Abstoßungsreaktion gefunden, heißt es nun in der Studie. Der Mann sei an Herzversagen gestorben, dessen Ursache aber noch nicht ganz geklärt sei. Ein Faktor könnte ein Antikörpermedikament gewesen sein, das der Patient im 2. Monat nach der OP erhalten habe. Es könnte den Herzmuskel geschädigt haben. Außerdem hat man das Erbgut eines Schweinevirus in dem Herz gefunden. Derzeit werde untersucht, ob das Virus eine Infektion verursacht habe.
Abwasseranalysen deuten auf Polioübertragungen in London hin.
Behörden haben nach eigenen Angaben Spuren des Virus im Abwasser entdeckt. Aktuelle Fälle von Kinderlähmung, wie die Krankheit auch genannt wird, seien allerdings nicht bekannt. Vermutlich stamme das Virus von einer oralen Polioimpfung. Dabei verabreicht man veränderte Viren. Gelegentlich können sich diese Viren weiterverbreiten und in sehr seltenen Fällen Krankheitssymptome auslösen und zu weiteren Polioinfektionen führen. Im Vereinigten Königreich wird diese Form der Impfung seit fast 20 Jahren nicht mehr genutzt. Daher gehen Experten davon aus, dass eine im Ausland geimpfte Person das Virus wohl an jemanden weitergegeben habe. Diese Person habe es dann wiederum ausgeschieden. Die Behörden in England versuchen gerade, die vermuteten Fälle mit weiteren Abwasseruntersuchungen genauer einzugrenzen.
Europas Weltraumorganisation erwartet bei der ExoMars-Mission Hilfe von der NASA.
Das kündigte ESA-Chef Josef Aschbacher gestern auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin an. Der NASA-Administrator Bill Nelson habe klargemacht, die NASA will Europa helfen. Details würden in den kommenden Wochen besprochen. Hintergrund ist, dass demnächst ein Rover im Rahmen der ExoMars-Mission zu unserem Nachbarplaneten starten soll. Dabei kooperiert die ESA eng mit ihrem russischen Gegenstück Roskosmos. Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und der Sanktionen liegt diese Zusammenarbeit jedoch auf Eis.
Der Megalodon hatte auch eine mega gute Position in der Nahrungskette.
Dass der urzeitliche Riesenhai, der einst die Spitzenposition in der Nahrungskette innehatte, ist an sich wenig überraschend. Aber ein Forscherteam aus den USA hat es nun mit einer neuen Methode belegt. Man weiß, dass man die Position eines Raubtiers in der Nahrungskette am Verhältnis zweier Stickstoffisotope in dessen Körper erkennen kann. Das liegt daran, dass dieses Verhältnis davon abhängt, welche Tiere das Raubtier frisst. Erstmals ist es Forschern nun gelungen, dieses Isotopenverhältnis im Zahnschmelz der Riesenhaie zu messen. Mit der Methode ließen sich Nahrungsketten aus vergangenen Zeiten genauer rekonstruieren.
Brustkrebs breitet sich vor allem nachts aus.
Mit Ausbreiten ist gemeint, dass der Tumor Zellen ausscheidet, die dann im Körper Metastasen bilden. Dieser Vorgang, der die Behandlung erheblich erschwert, passiert vor allem nachts. Das haben Forscher aus der Schweiz bei Untersuchungen an 30 Krebspatientinnen und bei Experimenten mit Mäusen festgestellt. Grund sei, dass Hormone, die den Tag-Nacht-Rhythmus steuern, Einfluss auf den Tumor hätten, berichtet das Team im Magazin Nature. Als nächstes wollen die Wissenschaftler herausfinden, wie man Krebstherapien mit diesem Wissen verbessern könnte.
Sternzeit, 23. Juni. Die überraschend alte Milchstraße. Teile unserer Galaxis sind offenbar bereits 800 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden. 2 Milliarden Jahre früher als bisher gedacht. Zu diesem Ergebnis kommen Mao Shengxiang und Hans-Walter Rix vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Die beiden Forscher haben Daten des ESA-Satelliten Gaia mit einem Katalog kombiniert, der am LAMOST-Teleskop in China erstellt wurde. Gaia lieferte die Position und Entfernung von 1,5 Milliarden Sternen. LAMOST hat von 9 Millionen Sternen Spektren aufgenommen, die die Temperatur und chemische Zusammensetzung der Objekte verraten. Xiang und Rix identifizierten damit zahlreiche Unterriesen in der Milchstraße. Dies sind Sterne, die gerade ihr normales Leben beenden und sich zu einem roten Riesen aufblähen. Ihr Alter lässt sich recht genau bestimmen. Wie sich zeigt, kommen in der Milchstraße Sterne vor, die 13 Milliarden Jahre alt sind. Diese gehören zur dicken Scheibe. Wie Fachleute sagen, sie entstand, als etwa 800 Millionen Jahre nach dem Urknall kleine, gasreiche Vorläufergalaxien verschmolzen. Die Kindheit unserer Galaxis hat also viel früher begonnen als bisher gedacht. Und sie war sehr bewegt. Im Laufe der Jahrmilliarden hat sich unsere Milchstraße immer mehr Galaxien einverleibt und ist zur heutigen Größe angewachsen. Im besten Galaxienalter ist dann vor 5 Milliarden Jahren in einem Spiralarm ein kleiner gelblicher Stern aufgeleuchtet um den heute ein blauer Planet kreist. Unsere Sonne mit der Erde.
Das war Forschung aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.